Wir kämen dann wieder zu dem Evangelium nach Johannes. Wir wollen noch einmal die letzten Verse von Kapitel 11 lesen und dann den Anfang von 12. Wir sagten gestern schon, hier haben wir ein gewaltiges Wunder. Lazarus wird aus dem Grabe herausgeholt. Und eigentlich müsste man ja denken, dieses Wunder hätte alle damals überzeugt. Ich dachte oft auch daran, wenn so etwas heute geschieht, das muss doch eine Sensation sein. Und da muss doch wirklich der ein oder andere fragen, das ist doch normalerweise gar nicht möglich. Nun, wir lesen hier auch, dass einige tatsächlich durch dieses Wunder damals überzeugt wurden, aber nicht alle. Wir lesen aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 11, von Vers 45 an. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer ein Synedrium und sprachen, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn also lassen, werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und sowohl unseren Ort als auch unsere Nation wegnehmen. Ein gewisser aber aus ihnen, Kaiaphas, der jenes Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Und nicht für die Nation allein, sondern auf dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Von jenem Tage an ratschlagten sie nun, auf dass sie ihn töteten. Jesus nun wandelte nicht mehr frei öffentlich unter den Juden, sondern ging von dannen hinweg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt genannt Ephraim, und daselbst verweilte er mit den Jüngern. Es war aber nahe das Passa der Juden, und viele gingen aus dem Lande hinauf nach Jerusalem vor dem Passa, auf dass sie sich reinigten. Sie suchten nun Jesus und Jesum und sprachen im Tempel stehend untereinander, was dünkt euch, dass er nicht auf das Fest kommen wird? Es hatten aber die hohen Priester und die Pharisäer Befehl gegeben, dass, wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen sollte, damit sie ihn griffen. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus der Gestorbene war, welchen Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun daselbst ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von Ichter, sehr kostbarer Nade, und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Es sagte nun einer von seinen Jüngern, Judas, Simons Sohn, der Iskariot, der ihn überliefern sollte, warum ist diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesu, erlaube es ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Eine große Volksmenge aus den Juden wusste nun, dass er da selbst sei, und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sehen, welchen er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber ratschlagten, auf dass sie auch den Lazarus töteten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesum glaubten. Soweit zunächst dieser Bericht. sagte schon, das gewaltige Wunder damals der Auferweckung des Lazarus muss nun doch wohl auf einige einen sehr, sehr tiefen Eindruck gemacht haben. Denn es heißt hier, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Diese Aussage lässt durchaus die Schlussfolgerung zu, dass es wirklich eine Anerkennung des Herrn als Christus oder Messias bedeutet. Andererseits wissen wir, dass wahrer Glaube sich allerdings auch bewähren muss. Inwieweit dieser Glaube einer Bewährung dann standgehalten hat, das wissen wir nicht. Aber hier waren sie zunächst einmal überzeugt, das muss letztlich der Messias, das muss der Christus sein, von dem schon die Propheten geredet haben. Aber es gab auch einige, die auch durch dieses Wunder nicht zu überzeugen waren. Und das heißt hier, dass sie zu den Pharisäern gingen und es ihnen sagten, was Jesus getan hatte. Auch hier darf man annehmen, dass sie wohl nicht zu den Pharisäern gegangen sind, um die zu überzeugen. Da gab es ganz gewiss andere Gründe und Motive, die sie veranlasst haben. Für die Pharisäer war das nun ein Anlass, dass sie ein Sanhedrium zusammenriefen, das heißt eine Ratsversammlung, und dann wurden die Dinge hier besprochen und da wird die Frage gestellt, was tun wir? Nun, jemand hat einmal gesagt, ungläubige Leute braucht man nie zu belehren, was sie tun sollen oder müssen, wenn es um die Person des Herrn Jesus geht, das wissen die ganz genau und sie handeln dann auch. Das war nicht eine Frage, wie sie sich entscheiden sollten, für oder gegen den Herrn, die Entscheidung war längst gefallen, sondern wie können wir ihn beseitigen. Um diese Frage geht es hier. Wir merken schon hier, dass diese Führer des Volkes nicht dem göttlichen Grundsatz entsprechend gehandelt haben, die sonst so genau auf die Vorschriften des Gesetzes geachtet haben, denken wir an das Beachten des Sabbates, da nahmen sie es ganz genau. Aber nach dem Gesetz wären sie ja jetzt auch verpflichtet gewesen, das einmal ganz genau zu untersuchen. Wir sagten es gestern schon, aber daran dachten sie nicht, oder wenn sie daran gedacht haben, machten sie es nicht. Für sie war es unumgänglich notwendig, dass der Herr beseitigt wurde. Wir merken auch hier in diesem Evangelium, ebenso wie auch in den anderen, wie sich dann immer mehr und mehr so der Hass und die Ablehnung dem Herrn gegenüber offenbart und in dem Verhalten der einzelnen Menschen zeigt. Also der Herr hat tatsächlich eine Scheidung bewirkt, hier inmitten dieses Volkes. Auf der einen Seite wurden die offenbar, die wirklich ein Herz für den Herrn hatten. Andererseits wurden aber auch die offenbar, die in dieser Ablehnung und Feindschaft ihm gegenüber standen. Also dieses Sanhedrium wurde zusammengerufen. Was tun wir? Und dann kommt noch eine weitere Feststellung und die ist sehr bezeichnend. Da heißt es denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Also sie anerkennen tatsächlich, dass der Herr Jesus viele Zeichen getan hat. Sie konnten das nicht leugnen. Sie hätten es wahrscheinlich mit Bestimmtheit geleugnet, wenn das möglich gewesen wäre. Aber das konnten sie noch nicht. Sie mussten es anerkennen, ob sie wollten oder nicht. Interessant ist es allerdings, dass man bei den Theologen unserer Tage oder bei vielen Theologen unserer Tage immer wieder den Versuch sieht oder feststellen kann, diese Zeichen, die der Jesus tat, zu leugnen und in Frage zu stellen. Die Pharisäer hätten tatsächlich, die hatten das aus erster Hand, aber sie bestätigen es sogar. Sie anerkennen, dass der Herr die Wunder, die Zeichen getan hat. Heute nach fast 2000 Jahren, da versucht man das nun in Frage zu stellen, Ich erinnere nur an einen der bekannten Theologen, der da sehr führend gewesen ist, Bultmann. Natürlich nur der eine unter vielen, aber eine bekannte Persönlichkeit. Was hat dieser Mann alles unternommen, um die Wunder des Herrn in Frage zu stellen oder zu leugnen? Wir sehen also, selbst die Pharisäer müssen es anerkennen. Ich denke da oft immer wieder auch an die Aussage, als der Herr Jesus am Kreuz hing, auch da musste man, ob man wollte oder nicht, dem Herrn das schöne Zeugnis ausstellen, er vertraute auf Gott. Ein wunderbares Zeugnis seiner Hingabe und seiner Bereitschaft. Also man war jetzt in einer gewissen Schwierigkeit, was müssen wir, was wollen wir tun? Und dann heißt es, wenn wir ihn also lassen, werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und sowohl unseren Ort als auch unsere Nation wegnehmen. Nun, die erste Aussage war allerdings nicht logisch, denn das sind Erfahrungen, die macht man immer wieder, auch bis zur heutigen Stunde. So, das ganze Volk wird nie an eine Person glauben. Die Meinung des Volkes, die geht wie der Wind. Einmal Begeisterung und schon kurze Zeit später kreuzige ihn. Ich denke, das sind Erfahrungen, die hat nicht der Herr nur damals gemacht, sondern das hat sich sehr, sehr oft auch in der Geschichte wiederholt. Also die Meinung des Volkes ist nie ausschlaggebend und auch nie entscheidend. Also in dieser Aussage oder Überlegung lagen sie nun wohl nicht ganz richtig. Ebenso auch nicht in der nächsten Vorstellung, die hier zum Ausdruck kommt, und die Römer werden kommen, sowohl unseren Ort als auch unsere Nation wegnehmen. Das heißt, die werden kommen, Jerusalem zerstören und die werden die Nation zerstreuen in die ganze Welt. Tatsächlich ist das geschehen. Wenige Jahrzehnte später, in ca. 70 nach Christus, wurde Jerusalem fast im Erdboden gleichgemacht, der Tempel zerstört. Israel wurde zerstreut und ist erst vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten wieder in das Land der Väter zurückgekehrt. Aber nicht, weil sie geglaubt haben, sondern weil sie nicht geglaubt haben. Also genau das Gegenteil von dem, was hier steht, hat sich dann bestätigt. Auch hier merken wir, dass menschliche Logik nicht stimmt oder nicht immer stimmt. Also hier war eine völlig falsche Logik. Man hätte besser auf die Worte des Herrn gehört, der von diesem zukünftigen Gericht geredet hat, weil sie nicht glaubten und nicht bereit waren, ihn anzunehmen. Dann haben wir in den nächsten Versen eine sehr beachtenswerte Aussage. Wir haben schon in den vorherigen Tagen darauf hingewiesen, dass hier eine Weissagung ausgesprochen wird, und zwar von dem damaligen hohen Priester Kaiaphas, von dem es heißt, er war in jenem Jahr hoher Priester. Schon die Einleitung zu dieser kurzen Bemerkung ist beachtenswert. Da heißt es in Vers 49, ein Gewisser aber. Ich denke, dass Johannes sagt schon, keine echte Anerkennung seiner Stellung, denn was war überhaupt? Aus diesem Dienst oder aus dieser wunderbaren Stellung des hohen Priesters geworden. Wenn man einmal in das Alte Testament hineinschaut, wir wissen ja, der hohe Priester im Volke Israel war eigentlich die ranghöchste Person. Er stand eigentlich noch über dem König. Er war der Vertreter Gottes. Er vertrat das Volk bei Gott, aber auch umgekehrt Gott bei dem Volk. Er hatte eine Art Mittlerstellung. Er stand dem Tempel und damit auch der gesamten Priesterschaft vor. Aber hier in jenen Tagen hatte das Priestertum und auch der hohe Priester weithin seine eigentliche Bedeutung verloren. Wir finden das auch schon in der Geschichte, dass es Zeiten gegeben hat, wo das Priestertum leider ganz gewaltig versagt hatte. Denken wir an die Tage Samuels. Wir finden das Gleiche auch später in Malachi, wo eine direkte Botschaft gerichtet wird an die Priester, wo sie an ihre Verantwortung erinnert werden. Hier war es, man könnte sagen, noch trauriger. Aber dieser Mann gibt dann jetzt eine, macht jetzt eine Aussage, und sie wird hier sogar als eine Weissagung bezeichnet. Da heißt es zunächst einmal, ihr wisst nichts und überlegt auch nichts, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Nun, nach unserem biblischen Verständnis oder so wie wir die Dinge sehen, würden wir wahrscheinlich sagen, das ist klare biblische Botschaft. Ein Mann für das Volk stirbt, damit nicht das ganze Volk umkommt. Das ist tatsächlich die biblische Aussage, die man könnte sagen, wie ein roter Faden durch die Belehrung der Heiligen Schrift zieht. Aber dieser Mann spricht hier das nicht als Glaubensüberzeugung, sondern das hat nach seiner Beurteilung einen ganz anderen Sinn. Ich denke, wir haben es schon kurz angedeutet, denn er will damit sagen, bevor die Römer kommen und uns hier die Schwierigkeiten machen, ist es besser, wenn Jesus beseitigt wird. In dem Sinne deutet er diese Aussage. Aber es wird hier ausdrücklich als eine Weissagung bezeichnet, und das ist doch beachtenswert. Dies aber sagt er nicht aus sich selbst, also weil er das als wirkliche heilsnotwendige Tatsache erkannt hätte, sondern weil er jenes Jahr hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Wir merken, dadurch wird dieser Aussage jetzt tatsächlich eine tiefere Bedeutung gegeben. Obwohl er kein Mensch des Glaubens war, selbst ein Mann des Unglaubens, macht er hier eine Aussage, die heilsgeschichtlich tatsächlich bedeutungsvoll war. Wir finden auch im Alten Testament zum Beispiel einen Propheten, der ganz wichtige Aussagen gemacht hat. Obwohl man auch nicht von ihm behaupten kann, dass er ein vorbildlich gläubiger Mann gewesen wäre, und das war Bileam. Wenn man seine Weissagungen einmal liest, das sind heilsgeschichtlich sehr tiefgehende Weissagungen. Einmal im Blick auf Israels Stellung, andererseits auch im Blick auf den Christus. Ich sehe ihn, doch nicht jetzt. Und dann spricht er von diesem Stern und von diesem Zepter, das sich einmal erheben wird. Also mit anderen Worten, er kündigt den Christus an. Ich sage noch einmal, obwohl er sogar bereit war, das Volk zu verfluchen. Nun, Gott hat es natürlich nicht zugelassen. Er sagte das nicht allein um der Nation willen, sondern auf dass auch die zerstreuten Kinder Gottes ins Eins versammelt werden sollten. Wir haben hier eigentlich eine doppelte Aussage oder eine zweifache Weissagung. Erstens, der Herr sollte sterben für die Nation, damit die Nation nicht umkomme. Und zweitens, auf dass er die zerstreuten Kinder Gottes in Eins versammelte. Also dieser Tod des Herrn wird hier auch in dem Sinne gesehen, dass er gleichsam die Gläubigen, die Kinder Gottes sammelt. Diese Aussage hat vielleicht auch eine doppelte Bedeutung. Zunächst einmal, was sehr naheliegend ist, kann diese Aussage auf Israel angewendet werden. Denn Israel hatte praktisch mit der Verwerfung des Herrn jeden Anspruch verloren. Streng genommen war es damals schon, als Israel in der Wüste war. Es war nur Gottes Gnade, dass sie überhaupt noch weiter Bestand hat. Aber mit der Verwerfung des Messias war praktisch das Todesurteil auch über dieses Volk gesprochen. Es war nur Gnade. wenn es noch einmal zu einem Neuanfang kommen wird. Wenn der Herr die Kinder Gottes sammeln wird, die Gläubigen. Und wir sind der Überzeugung, dass nur Gläubige später zusammengeführt werden und eingehen in das Reich Christi. Denn das sagt wohl Paulus auch sehr klar. Es gibt einige Stellen im Neuen Testament, die das bezeugen. Es heißt zwar, wenn ganz Israel errettet wird, aber ganz Israel, das sind die, die zum Herrn umkehren. Wenn sie aber zum Herrn umkehren, dann werden sie errettet werden. Ich denke, das ist die eine Seite, aber diese Aussage dürfen wir zweifellos auch auf uns anwenden. Oder auf unsere Zeit, besser gesagt. Die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammeln. Wir sind zwar tatsächlich zerstreut. Einmal ist es bedingt durch unsere Stellung, andererseits ist es allerdings auch ein sehr trauriges Zeugnis, das man an vielen Orten dann darstellt, die zerstreuten Kinder Gottes, die nicht nur zerstreut, sondern sogar im direkten Streit miteinander leben. Ein ganz trauriges Bild. Aber hier heißt es, dass der Jesus gestorben ist, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln. Von jenem Tage an ratschlagten sie nun, auf dass sie ihn töteten, und damit, menschlich gesprochen, waren eigentlich die Würfel, wie man sagt, gefallen. Die Entscheidung stand fest. Da gab es kein Zurück mehr in ihren Entscheidungsmöglichkeiten. Es war tatsächlich so weit gekommen, dass sie nun nur noch diese Gedanken des Hasses und der Verachtung dem Herrn gegenüber hatten. Der Jesus erkannte das, zog sich zurück. Es heißt hier, er ging von dannen hinweg in die Gegend nahe bei der Wüste in eine Stadt genannt Ephraim. Da selbst verweilte er mit den Jüngern. Es war aber nahe das Passa der Juden. Und viele gingen aus dem Lande hinauf nach Jerusalem vor dem Passa, auf das sie sich reinigten. Wir haben hier das letzte Passa. Aus den Evangelien kann man wohl ersehen, dass der Herr drei Passafeste mitgemacht hat oder erlebt hat. Hier haben wir das letzte und damit auch das bedeutendste Passafest. Es ist das Fest, von dem es im Lukas Evangelium Kapitel 22 heißt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu feiern. Diese Aussage muss wirklich auch wörtlich gesehen werden. Dieses Passa, was tatsächlich dann gefeiert wurde, es war das letzte Fest vor seiner Hinrichtung und absoluten Verwerfung von Seiten der Juden. Viele gingen nach Jerusalem hinauf. Das Passafest gehörte ja zu den sogenannten Hauptfesten. Es gab in Israel 7 Feste, aber 3 wurden als sogenannte Hauptfeste bezeichnet, wo es auch gesetzliche Bestimmungen gab, dass alles Männliche an diesem Fest dann nach Jerusalem gehen sollte. Passafest, dann das Fest der Wochen oder Pfingstfest und das Laubhüttenfest. Da sollten möglichst viele oder alle hinaufgehen nach Jerusalem, so steht das im Gesetz. Und von daher kann man verstehen, dass es hier heißt, und viele gingen aus dem Land hinauf nach Jerusalem. Dieses Fest war ein besonderes Fest und es heißt hier, dass man sich vorher reinigte. Nun, im Judentum gab es sehr viele Reinigungsvorschriften. Wir brauchen hier nicht im Einzelnen darauf einzugehen. Gerade die Schriftgelehrten und Pharisäer, die geistlichen Führer, legten ungeheuren Wert. Gerade auf diese Reinigungen. Das waren unterschiedliche zeremonielle Handlungen, die damals durchgeführt werden mussten, damit man auch entsprechend in einer entsprechenden Stellung war, dieses Fest nun auch wirklich in würdiger Weise zu feiern. Hier werden wir an einen Grundsatz erinnert, der nicht so ganz nach den Gedanken Gottes ist. Und leider auch in unserer heutigen Zeit hier und da wieder zu finden ist, natürlich in einer etwas anderen Form. Ich möchte das mit aller Vorsicht sagen. Es ist ein weit verbreiteter Gedanke, dass manche Geschwister sagen, ja, wenn wir zum Mahl des Herrn gehen, dann muss alles in Ordnung sein. Liebe Geschwister, es muss immer alles in Ordnung sein. Doch nicht nur, wenn man zum Mahl des Herrn geht, natürlich muss es dann auch sein. Das sagt Paulus ja auch, wenn wir dieses Brot essen, wer es versäumt, sich selbst zu reinigen, zu richten, der isst und trinkt sich selbst Gericht. Aber das kann sehr leicht dahin kommen, dass man es die ganze Woche hindurch nicht genau nimmt. Ich sage es mal etwas übertrieben. Aber dann am Sonntagmorgen, dann muss man möglichst alles in Ordnung bringen, obwohl man vieles gar nicht mehr in Ordnung bringen kann. Weil man dann meint, dann muss alles in Ordnung sein. Die Bibel sagt, dass die Sonne nicht untergehen soll über unserem Zorn. Merken wir, da muss immer klare, gebahnte Wege sein. Gewiss ist es wichtig, dass man gereinigt zusammenkommt, aber das bezieht sich auch nicht nur auf das Mahl des Herrn. Wenn wir Gemeinschaft verwirklichen, muss auch alles beseitigt sein, was diese Gemeinschaft vielleicht stören könnte. Hier bei den Juden war das nun so ausgeprägte Gewohnheit geworden. Jetzt muss mal wirklich Ordnung gemacht werden. Wie es dann weitergeht, das ist dann eine andere Frage. Ich denke da an einen Bruder in Polen, der einmal zu einem katholischen Pastor gehen musste, wegen einer Beerdigung. Eigentlich war er zuständig für die Beerdigung, der Bruder war aber längere Zeit zu den Geschwistern gekommen und hatte gewünscht, dass er dann auch von den Geschwistern beerdigt wurde. Und er sagte, das gab dann ein ganz interessantes Gespräch mit diesem Pastor oder mit diesem Pfarrer. Und dieser Pfarrer sagte, ich beneide euch. Ja, warum? Ja, wissen Sie, sagt er, bei mir ist das so, wenn heute jemand kommt und beichtet seine Sünde, zum Beispiel ein Trinker, der zerschlägt seine Frau am Freitagabend, kommt dann, bittet um Vergebung, dann muss ich ihn vergeben und da weiß ich ganz genau, nächste Woche macht er genau dasselbe. Das ist bei euch ja etwas anders, sagt er. Ihr prüft, ob das auch wirklich echt ist. Nach unserer Bestimmung ist das gar nicht möglich, wirklich zu untersuchen, ob ein solches Bekenntnis auch aufrichtig und echt ist. Wir sehen also, wohin das alles gekommen ist. So war das ähnlich auch damals bei den Juden. Man reinigte sich, obwohl man im Begriff stand, die größte Sünde in der Geschichte zu machen. Wir kommen nun zu Kapitel 12 und da haben wir noch einmal eine sehr liebliche Begebenheit, die sich dann auch hier in Bethanien ereignet hat. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien. Man hat den Eindruck, dass er hier noch einmal so eine wirkliche Freude erlebt hat in der Gemeinschaft mit diesen Gläubigen, die ihm doch sehr viel bedeutet haben. Hier fand dann auch, wie wir gelesen haben, diese Salbung statt. Vers 3, da nahm Maria ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Nard und salbte die Füße Jesu. Wir haben in den anderen Evangelien auch Berichte, nur zum besseren Verständnis. Es wird von mindestens zwei Salbungen geredet. Diese Salbung hier in Bethanien finden wir auch in Matthäus 26, Markus 14. Nur mit einem kleinen Unterschied, da wird gesagt, dass es im Hause Simon des Aussätzigen geschehen ist. An sich würde das kein Widerspruch bedeuten, wenn hier das nicht erwähnt wird. Also man kann durchaus später zu Simon dem Aussätzigen gegangen sein. Es gibt dann noch eine zweite Salbung, die finden wir in Lukas 7. Aber da war es ganz bestimmt eine andere Gelegenheit, weil das ausdrücklich betont wird. Allerdings hieß der Mann auch Simon. Es war aber Simon der Pharisäer. Wir merken also, das können nicht die gleichen Personen gewesen sein. Also es gab eine solche Salbung im Hause Simon des Pharisäers und es gab eine hier in Bethanien und nach den anderen Evangelien war das bei diesem Simon, dem Aussätzigen. Das nur zur kurzen Erklärung. Hier Johannes zeigt etwas anderes. Ihm geht es nicht so sehr, den Ort zu beschreiben, wo das gewesen ist, sondern die Umstände. Und das ist ein wirklich liebliches Bild, was hier vorgestellt wird. Denn es werden hier einige Angaben gemacht, die zweifellos auch eine tiefere Bedeutung haben. Und vielleicht haben wir hier auch ein sehr, sehr schönes Bild oder eine Offenbarung im Blick auf die Zukunft des Volkes Israels. Wir sagten gestern schon, das 11. Kapitel kann man auch gleichnishaft in dem Sinne sehen, dass Lazarus ein Bild ist von dem wiedererstandenen Israels, weil die toten Gebeine wieder lebendig werden. Hier im 12. Kapitel haben wir dann am Anfang ein sehr schönes Bild von diesem gläubigen Überrest, der hier in Verbindung steht oder gebracht wird nach dem Johannesevangelium mit dem Herrn Jesus. Und da werden drei Personen genannt und drei Wirksamkeiten, die gewiss von Bedeutung sind. Erstens, Lazarus, der gestorben war. Da war ein neuer Lazarus. Er war begraben worden. Er war auferweckt worden. Man kann hier ein schönes Bild sehen von den Wiederauferstandenen, die Leben aus Gott empfangen haben. Und das wird tatsächlich bei dem gläubigen Überrest später einmal der Fall sein. Sie werden mit ihm zu Tisch liegen. Sie werden echte, wirkliche Gemeinschaft mit ihm haben. Denn das zu Tisch liegen spricht von Gemeinschaft. Zweitens, da war eine Macht da, die diente. Auch das gehört mit zu den wahren Kennzeichen echter Gemeinschaft mit dem Herrn. Denn ihr habt euch von den Götzen bekehrt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Das ist ein Grundsatz, der gilt auch für uns, der gilt letztlich für alle Gläubigen. Und drittens, eine Maria, die hier sehr kostbare Narbe oder Salböl nahm und sie salbte die Füße des Herrn und trocknete seine Füße mit den Haaren und dann heißt es, das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Zweifellos weist diese Handlung auf Anbetung hin. Denn hier erfüllte oder wurde der Raum von diesem Geruch der Narbe erfüllt. Wir haben ein Zeugnis später in der Offenbarung. Da wird von einem Räucherwerk geredet oder Rauchwerk geredet, wo dieser Duft emporstieg. Und dann finden wir auch eine kurze Erklärung. Da heißt es dann, sind die Gebete der Heiligen, die gleichsam von diesem Engel in einer Schale dargebracht werden, vermischt mit diesem Rauchwerk emporstiegen zur Ehre Gottes. Wir haben übrigens im Alten Testament schon ein Bild in der Stiftshütte, später im Tempel, wo der Räucheraltar stand. Es gab im Altar im Heiligtum oder besser gesagt in der Stiftshütte oder im Tempel zwei Altäre. Es war der Brandopferaltar, da wurden Opfer gebracht und dann stand im Heiligtum der goldene Räucheraltar. Auf diesem goldenen Räucheraltar wurden keine Opfer gebracht, also Tieropfer, sondern hier wurde ein bestimmtes Rauchwerk dargebracht, bestimmte Gewürze wurden hier verbrannt. Und das heißt in den Bestimmungen, dass diese Mischung von Gewürzen nicht nachgemacht werden durfte. Die waren genau vorgeschrieben und das gab einen wunderbaren Duft. Und zweifellos war auch das ein Sinnbild für die Anbetung und die Verherrlichung des Herrn, die hier auf diesem goldenen Altar dargebracht wurde. Ein weiteres Bild, ich sagte schon, haben wir dann später in der Offenbarung, wo dieses Rauchwerk dann noch einmal erwähnt wird und dann eben in Verbindung gebracht wird. Das sind die Gebete der Heiligen. Auch hier haben wir ein sehr schönes Bild von der Anbetung. Wir haben hier drei Personen und damit auch drei wunderbare Tätigkeiten oder drei wunderbare Vorrechte. Erstens, er lag mit ihm zu Tisch, verwirklichte die Gemeinschaft, er macht da diente dem Herrn und hier durch Maria stieg dann gleichsam diese Anbetung empor dem Herrn entgegen. Nun, diese Aussagen kann man zweifellos auch auf uns heute anwenden, wo man sich wirklich zusammenfindet zu seinem Namen hin. Wir berufen uns sehr oft auf diese Aussage, Matthäus 18, wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. In diesem Zusammenhang möchte ich allerdings auch darauf hinweisen, dass diese Aussage sich in erster Linie nicht auf uns bezieht, sondern auf den gläubigen Überrest. Der Herr spricht hier nicht von der Gemeinde, sondern er spricht von der schweren Zeit, durch die Israel einmal gehen muss. Und selbst doch in diesen Schwierigkeiten, sagt der Herr sinngemäß, bin ich da. Auch wenn ihr nicht im Tempel zusammenkommen könnt, auch wenn ihr verfolgt werdet und durch schwere Leiden geht, und wenn es nur 2 oder 3 sind, die sich dann zu mir hin, zu meinem Namen hin versammeln, da bin ich in ihrer Mitte. Nun, zweifellos dürfen wir die Aussage auch auf uns beziehen und anwenden. Auch heute, wo 2 oder 3 versammelt sind, ist er in unserer Mitte. Aber wir sollten nicht übersehen, es bezieht sich auch auf sein irdisches Volk, das selbst in den größten Drangsal mit seiner Gegenwart rechnen kann, obwohl sie nicht dann im Tempel sein können, wo der Herr die Verheißungen damals gegeben hatte. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Narbe und das löste bei den Jüngern Widerspruch hervor. Nun, das muss auch ein ganz gewaltiger Wert gewesen sein. Man kann das übrigens auch in etwa ausrechnen. Und zwar heißt es hier für 300 Denare. Nun, man müsste dann so ein Rechenexempel statuieren. 1 Denar war der Tageslohn bei einem Arbeiter. 300 fast ein Jahreseinkommen. Rechnen wir mal um, was wir heute an Jahreseinkommen haben. Also das war der Wert, den hier Maria zusammengebracht hatte, wahrscheinlich gespart hatte. Und sie hatte dafür diese Salbe, dieses Salböl gekauft und schüttete es jetzt über den Herrn aus. Es war einmal auch eine Handlungsweise, die damals auch üblich war. Das sollten wir nicht übersehen. Es war eine besondere Geste. Wenn geehrte Gäste kamen, dann wurden ihnen die Füße gewaschen. Das machte sogar der Hausherr, nicht die Diener. Und dann wurde das Haupt mit Öl gesalbt. Man kann das nachlesen in Lukas 7, wo diese Frau auch kam und salbte den Herrn Jesus. Und dann machte der Jesus, war dieser Pharisäer oder diese Pharisäer, die dort anwesend waren, die waren ganz entrüstet, weil das eine Sünderin war. Sie machten dem Herrn Jesus sogar Vorwürfe und sagten, wenn der wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er ja, dass das eine Sünderin war. Und dann kommt diese Belehrung. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihm, ich sage mal mit meinen Worten, ich bin hier hereingekommen, keiner hat mir die Füße gewaschen, keiner hat mein Haupt gesalbt. Und diese Frau tut das. Die weiß um meine Stellung und die weiß, was ich gehört. Ich denke, wir haben auch hier ein ähnliches Bild. Es ist eine Handlungsweise, sagte schon, die von der Wertschätzung redet, die man dem Gast entgegenbringt. Und diese Wertschätzung war zweifellos bei Maria. Sie hatte den Wert der Person des Herrn erkannt. Aber noch etwas. Und das macht der Herr erst später offenbar, und zwar in Vers 7. Der Vorwurf kommt hier von Judas, wenn man die anderen Stellen hinzunimmt, da haben die anderen genauso gemeckert, dass das eine Verschwendung wäre. Das könnte man, wie viel Gutes könnte man damit tun? Übrigens, die Ansichten findet man heute auch, was man alles Gutes tun könnte. Aber hier sagt der Jesus, erlaubt ihr es, auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Hier kommt noch eine tiefere Bedeutung. Sie bringt in dieser Salbung erstens die Wertschätzung dem Herrn gegenüber zum Ausdruck. Er ist der geehrteste Gast. Aber sie hat auch schon ein tiefes Empfinden, was die Jünger nicht hatten. Dass die Leiden und die Beerdigung kurz bevorsteht. Wir dürfen annehmen, dass Maria nur wenig gehört hat von all den Leidensankündigungen, die der Herr ausgesprochen hat, denn sie war bestimmt nicht immer dabei, wenn der Herr mit seinen Jüngern sprach. Und wie oft hat er davon geredet, wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Also sie hätten Kenntnis haben müssen, dass der Tod des Herrn bevorstand. Und sie hatten die Kenntnis nicht. Sie stritten sich sogar. Auf dem Wege nach Jerusalem wird ausdrücklich betont, wer dann jetzt der Größte unter ihnen sei. Kein Empfinden für das bevorstehende Kreuz. Maria hatte das. Wir dürfen mit Bestimmtheit annehmen, sie hatte das innere Empfinden. Jetzt geht es dem Ende zu. Jetzt kommt das Schwerste für unseren Herrn. Und im Blick auf diesen Tod hat sie ihn gleichsam schon gesagt. Sie wusste nicht, wie später die Umstände sein würden. Aber hier ist es gleichsam der höchste Ausdruck der Liebe, der hier seinen Ausdruck gefunden hat. Und damit werden wir hier an einen Grundsatz erinnert, der zweifellos auch heute noch seine Bedeutung hat. Denn die tiefste Erkenntnis im Blick auf die Person des Herrn, auch im Blick auf seine Heilsratschlüsse und Gedanken, sind nicht da, wo das größte Wissen ist, sondern wo die tiefste Liebe ist. Die größte Erkenntnis wird immer da sein, wo das Herz erfüllt ist von ihm. Durch die Liebe kommt die eigentlich tiefe Erkenntnis. Das ist der Schlüssel, auf den auch letztlich Paulus im Korintherbrief hinweist. Da war viel Wissen. Man konnte sehr viel aufweisen. Und doch musste Paulus ihnen den Vorwurf machen, ich möchte euch noch einen weit, weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und da spricht er von der Liebe. Ich denke, das hat auch uns etwas zu sagen und wir sollten auch darüber einmal nachdenken.